ARD.
Andrius Kubilius wirkte nachdenklich an diesem wolkenverhangenen Nachmittag in Brüssel. Ich habe den ersten Verteidigungskommissar der EU-Geschichte vor ein paar Tagen bei einem Pressetermin für deutsche Journalisten getroffen. Der Litauer in Diensten der Europäischen Union hat keine Armee und keine Waffen. Und doch will er entscheidend dazu beitragen, Russlands Machthaber zu bezwingen im Wettrüsten. Nur mit einer massiven gemeinsamen Kraftanstrengung könne sich Europa noch auf einen drohenden russischen Angriff vorbereiten. Wir müssen den Ukrainern bei der Waffenproduktion helfen, sagte der ehemalige Premierminister Litauens im Gespräch mit uns und fügte dann freimütig hinzu, manchmal wisse er nicht mehr genau, wer eigentlich wem helfe. Wir würden in Wahrheit alle lernen von der überfallenen Ukraine. Damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 10. Juni und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir machen gleich weiter mit der Mahnung eines Mannes, der ähnlich argumentiert wie der Verteidigungskommissar der EU, einer, der ganz genau wissen sollte, wie gut oder schlecht das westliche Verteidigungsbündnis derzeit gewappnet ist für einen Angriff. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat am Montag bei einer Rede in London die Mitgliedstaaten der Militärallianz aufgefordert, für einen Quantensprung bei der Verteidigung zu sorgen. Mit Blick auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine brauche das Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und eine wirkungsvolle Verteidigung deutlich verbesserte Fähigkeiten. Die Mitgliedstaaten hätten sich deshalb kürzlich auf ambitionierte Ziele geeinigt.
The exact details are classified, but we need a 400% increase in air and missile defense.
Die Details sind geheim, aber wir brauchen eine Steigerung von 400% bei Raketenabwehr und Luftverteidigung. Wir sehen in der Ukraine, wie Russland aus der Luft terrorisiert. Deshalb werden wir den Schutzschirm über unseren Ländern stärken. Unsere Armeen brauchen auch tausende zusätzliche gepanzerte Fahrzeuge und Panzer, Millionen Artilleriegranaten. Und wir müssen weitere Fähigkeiten verdoppeln. Logistik, Nachschub, Transport und medizinische Versorgung.
Für Rutte markiert der kommende NATO-Gipfel in Den Haag einen überfälligen Neuanfang.
Wir werden eine bessere NATO bauen, eine, die stärker, fairer und tödlicher ist, damit wir unsere Völker beschützen und unsere Gegner fernhalten können.
Dieses kollektive Commitment werde kosten, sei aber alternativlos, hat Rutte argumentiert. Es sei schließlich Russland gewesen, das den Krieg nach Europa zurückgebracht habe und deshalb für die NATO die stärkste Bedrohung sei. Wir wissen, Kai, solche Forderungen noch stärker aufzurüsten wirken auf manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer alarmistisch. Sind Rüttes Worte aus deiner Sicht übertrieben?
Also aus meiner Sicht steckt dahinter, hinter Rüttes Worten, mehr als Rhetorik, sondern ja in gewisser Weise auch eine Rechenaufgabe. Rutte sieht, worauf sich Putins Kriegsmaschinerie in Russland stützt und er sieht, was sie leistet. Und auch das hat ja der NATO-Generalsekretär in London deutlich beschrieben.
Putins War Machine is speeding up.
Putins Kriegsmaschine wird schneller, nicht langsamer. Russland stellt seine Kräfte mit Hilfe chinesischer Technologie wieder her und produziert mehr und schneller Waffen, als wir dachten. Bei Munition produziert Russland in 3 Monaten mehr als die gesamte NATO in einem ganzen Jahr. Und es ist zu erwarten, dass Russlands Rüstungsindustrie 1500 Panzer herstellt, 3000 gepanzerte Fahrzeuge und 200 Iskander-Raketen allein in diesem Jahr. Russland könnte in 5 Jahren in der Lage sein, die NATO militärisch anzugreifen. In 5 Jahren.
Das ist ja genau diese Diskussion, wann wäre Russland theoretisch so weit, die NATO in welcher Form auch immer, also hybrid oder direkt anzugreifen. Wir werden diese Diskussion, glaube ich, Stefan, weiterführen und auch immer wieder natürlich die Frage stellen, schießt die NATO dann nicht, was Aufrüstung angeht, übers Ziel hinaus? Worauf wir gleich auch noch näher eingehen, ist aus meiner Sicht, wenn man sich anschaut, wie massiv Russland die Ukraine jetzt gerade Nacht für Nacht mit Drohnenschwärmen, aber auch mit ballistischen Raketen angreift, dann ist aus meiner Sicht zumindest zu erkennen, dass diese Bedrohung jetzt durchaus real geworden ist.
Und wir sollen uns nichts vormachen, hatte Rütte in London ja noch gewarnt, wegen der großen Reichweite vieler dieser russischen Raketen seien wir alle an der Ostflanke. Kai, hat der Kreml eigentlich reagiert auf Rüttes Rede?
Ja, das hat er. Der Kreml versucht ja beständig auch an sein Publikum in Europa gerichtet, der NATO aggressive, expansionistische Absichten zu unterstellen. Und bei dieser Linie bleibt man in Moskau. Die NATO sei ein Instrument, das zur Konfrontation erschaffen worden sei, sagte Putins Sprecher Peskow. Die Rechnung für eine nicht vorhandene Bedrohung würden dann am Ende die europäischen Steuerzahler begleichen müssen. Das ist rhetorisch durchaus gewieft, würde ich sagen, aber mit der russischen Waffenproduktion und mit der russischen Kriegstaktik auch in der Ukraine widerlegt sich der Kreml ja sozusagen derzeit selbst. Schon in unserer Sendung am Freitag hatten wir beide ja über die auffallend massiven russischen Luftangriffe berichtet in letzter Zeit, die der Kreml ja als Reaktion auf die ukrainische Geheimoperation Spinnennetz mit der Ausschaltung zahlreicher strategischer Bomber verkauft. Diese Luftangriffe führt Russland jetzt nicht nur weiter, sondern hat sie noch einmal verstärkt. In der Nacht zum Dienstag mit laut ukrainischen Angaben über 300 Drohnen, 7 Raketen, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew, aber auch auf die im Süden gelegene Stadt Odessa. Und eine Nacht zuvor erlebte die Ukraine die wohl schwersten Angriffe aus der Luft mit einer Kombination aus Drohnen und Raketen seit Kriegsbeginn mit nahezu 500 Flugkörpern, fast 480 Drohnen laut ukrainischen Angaben, zahlreichen Cruise Missiles, aber auch erneut mit 4 Überschallraketen vom Typ Kinschal. Das ist jene von Putin so gepriesene Waffe, die nicht bekämpft werden könne.
Lass uns über die kurz reden. Es gibt verschiedene Militärblogger, die schreiben, alle 4 seien von ukrainischer Seite erfolgreich bekämpft worden. Stimmt das so?
Ja, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Inat, verlautbart das auch ganz offiziell. Ich sage mal in aller Vorsicht, wir können diese Angaben nicht unabhängig überprüfen, schon gar nicht so schnell. Aber zur Erinnerung nochmal, es ist schon in der Vergangenheit öfter Patriot-Raketenabwehrsystemen gelungen, die Kinschal-Raketen unschädlich zu machen. Das funktioniert nicht immer, bringt auch die Patriots an den Rand ihrer Möglichkeiten, aber sie schaffen es immer wieder. Jetzt habe ich sogar Berichte gelesen, dass es in diesem Fall von Israel gelieferte Systeme gewesen seien, die das ermöglicht haben. Auch dafür keine unabhängige Bestätigung, aber es führt mich zu einem, wie ich finde, hochinteressanten Punkt, was nämlich offiziell bestätigt ist, dass Israel die Ukraine mittlerweile militärisch unterstützt. Der israelische Botschafter in der Ukraine, Michael Brodsky, hat nämlich öffentlich bestätigt, dass einst von den USA gelieferte Patriot-Flugabwehrsysteme in die Ukraine geschickt wurden, ohne da die genaue Anzahl oder weitere Details preiszugeben. Trotzdem eine Nachricht, finde ich, die Aufmerksamkeit verdient, hatte doch Israel bislang stets sehr viel Wert auf seine Neutralität in diesem Krieg gelegt. Wir wissen aber auch, dass sich nach Moskaus öffentlicher Unterstützung für die Hamas die Beziehungen Israels zu Russland rapide verschlechtert hatten.
Und dass diese in der Form bislang nicht dagewesenen russischen Luftangriffe auch dem Zweck dienen sollen, zu zeigen, dass man weiter handlungsfähig ist, das hatten wir ja schon vertieft, Kai. Dagegen versucht sich die Ukraine ihrerseits mit Drohnenangriffen zu wehren, oder?
Sicher nicht in dem Ausmaß und auch nicht im selben Stil wie bei der Operation Spinnennetz, aber es ist der Versuch, mit gezielten, mit präzisen Schlägen die russische Kriegsmaschinerie zu treffen. Der ukrainische Generalstab teilte zum einen mit, man habe die Militärbasis Savas-Laika in der Region Nischni Nowgorod attackiert. Dort sind unter anderem jene MiG-Kampfjets stationiert, die auch die ballistischen Kinschal-Raketen abfeuern. Laut ukrainischen Angaben wurden 2 Flugzeuge getroffen. Und dann hat die Ukraine noch in einer weiteren Attacke eine Elektrofabrik in der Teilrepublik Tschuwaschien ins Visier genommen, die unter anderem Antennen für Waffen herstellen soll. Der Gouverneur dieser russischen Region bestätigte, dass 2 Drohnen auf das Gelände gestürzt seien, Verletzte gebe es nicht. Und auf Satellitenbildern sind auch in der Tat Rauchsäulen zu erkennen. Das ist aber natürlich vom Stil und von der Größenordnung, Stefan, etwas ganz anderes als diese russischen Drohnenschwärme, die im Moment jedenfalls Nacht für Nacht auf den Weg Richtung Ukraine geschickt werden.
Und in Sachen Friedensgespräche, da war in letzter Zeit kein Fortschritt auszumachen. Und auch US-Präsident Trump musste ja nach seinem letzten Putin-Telefonat kleinmütig zugeben, es werde wohl noch dauern, bis es Frieden gebe. Aber beim Gefangenenaustausch, da gibt es kleine Schritte voran wenigstens.
Genau, das war ja das einzige Feld, auf dem sich die Direktverhandler in Istanbul aufeinander zubewegten. Diesmal hatte man sich auf den Austausch vor allem junger und schwer verletzter Soldaten geeinigt, wobei mittlerweile eine Gruppe russischer Soldaten und eine ukrainischer Soldaten heimgekehrt sind. Erneut gab es dort wirklich herzzerreißende Szenen. Zu sehen ist zum Beispiel in einem Video ein Soldat, der kurzgeschoren, sehr dünn, in eine gelb-blaue ukrainische Flagge gehüllt, gerade angekommen in der Heimat, seine Mutter anruft und unter Tränen in das Handy ruft: Mami, ich bin zu Hause. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach insgesamt von einem schwierigen Prozess bei diesem Gefangenenaustausch, der sich auch über Tage hinziehen werde. Auch gab es ja zuletzt offenbar Streit bei der Übergabe Gefallener. Aber man geht davon aus, dass es auf diesem Gebiet zumindest weitergeht. Aber insgesamt in Sachen Diplomatie sieht es tatsächlich eher düster aus.
Dann schauen wir wie gewohnt zuletzt noch auf die Frontlinien und die militärische Lage, Kai.
Die, wie der ukrainische Präsident Zelensky dieser Tage zugeben musste, schwierig bleibt für die ukrainische Armee. Aufsehenerregend dabei Meldungen, dass die russische Armee erstmalig überhaupt an die Grenze oder sogar schon in die ukrainische Region Dnipropetrovsk vorgedrungen sei. Dieses so wichtige Bergbau- und Industriegebiet in der Ukraine. Dass russische Panzer sich bereits in diesem Oblast befänden, hatten ukrainische Offizielle bestritten. Trotzdem ist unbestritten, dass Russland auf diese Weise zusätzlichen Druck auszuüben sucht auf die ukrainischen Streitkräfte. Das alles spielt sich ja ab im Grenzgebiet Donetsk, den Dnipropetrovsk, also nicht weit von der Region Pokrovsk entfernt, also jenem Ort, von dem wir in fast jeder Sendung berichten. Dieser Ort, der ja weiter droht, eingestürzt zu werden von russischen Kräften. In Moskau ist nun die Rede davon, auch in den Dnipropetrovsk wolle man eine Pufferzone errichten, eine sogenannte, dieselbe Argumentation also wie im Norden in der Region Sumy, als müsse sich Russland gegen die Ukraine verteidigen und nicht umgekehrt. Auch dort in Sumy selbst steht die Ukraine weiter stark unter Druck. Es wird befürchtet, dass hier eine größere Offensive Russlands droht in den nächsten Wochen. Auch wenn ich interessant fand, dass Zelensky seine zunächst noch warnende Botschaft vom Wochenende dann am Montagabend doch wieder in eine zumindest etwas zuversichtlichere verwandelte, indem er sagte, es werde intensiv gekämpft, insbesondere in den Gegenden Pokrovsk, Sumy und Kursk. Die russische Taktik bestehe im Grunde in Raumgewinn um jeden Preis. Also Verluste würden vernachlässigt, um durch den Sturm auf ukrainische Stellung 1 Meter Territorium zu gewinnen. Aber, so hat es Zelensky ausgedrückt, auch die russischen Möglichkeiten seien nicht endlos.
Danke, Kai. Ich weiß nicht, ob du Boris Pistorius noch aus unserer letzten Ausgabe im Ohr hast. Der Verteidigungsminister hatte da in Bezug auf die von der NATO geforderten neuen Fähigkeiten und die dafür nötigen schätzungsweise 60.000 zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten gesagt, eine Wehrpflichtdebatte nütze uns derzeit gar nichts. Die Bundeswehr hätte gar keine ausreichenden Kapazitäten. Da trifft es sich gut, dass wir ohnehin einen Schwerpunkt geplant hatten zum Zustand der Bundeswehrinfrastruktur. Denn falls die ausgesetzte Wehrpflicht in Deutschland wieder eingesetzt werden sollte, müsste die Bundeswehr Zehntausende junger Männer unterbringen. Aber hat sie dafür eigentlich genug Unterkünfte in Kasernen, genug Ausbildungsräume? Unsere Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert und beschreibt die Lage, die Ursachen für Probleme und was getan werden kann, um die Infrastruktur fit zu machen für eine Welt im Umbruch. Ich habe sie zunächst gefragt, wie er ist, der Zustand der Bundeswehrliegenschaften.
Ja, Stefan, du hast ja schon erklärt, Infrastruktur, dazu zählen ja eine ganze Menge Sachen. Und ich habe mal angefangen mit den Unterkünften. Und darüber habe ich mit ein paar Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Und vorweg, man muss ja sagen, die haben ja eigentlich grundsätzlich schon eine ziemliche Leidensfähigkeit, ne?
Braucht man Leidensfähigkeit beim Wohnen und Schlafen? Was heißt das denn?
Naja, also die trainieren ja für Kriegseinsätze und da können ja die Unterbringungsbedingungen schon ganz schön spartanisch sein. Und gleichzeitig gibt es halt auch schon hier ein Bewusstsein, dass in Deutschland sind wir eben nicht im Krieg und da darf man von der Dienstbehörde eben schon so einen gewissen Standard erwarten. Und außerdem gibt es bei der Bundeswehr ja auch eine Fürsorgepflicht. Und ja, für viele, mit denen ich da gesprochen habe, da war das Jahr 2015 so ein einschneidendes Erlebnis, wo sie wirklich am Ende ihres Verständnisses angekommen waren.
2015, das war das Jahr, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, viele auch aus dem Bürgerkriegsland Syrien.
Genau, genau. Und für diese Menschen wurden dann natürlich auch Unterkünfte gesucht. Ja, und ein Soldat hat mir erzählt, er war damals im nordhessischen Schwarzenborn stationiert und er will anonym bleiben, seine Stimme haben wir nachsprechen lassen.
Da hieß es erst, die Geflüchteten sollten in unserer Unterkunft untergebracht werden. Das waren Holzbaracken aus den 1950er Jahren. Nachts haben wir immer die Ratten in den Holzwänden gehört. Und 2015 hat sich das Bundesamt für Migration dann unsere Unterkunft angeschaut und gesagt, hier können die Geflüchteten auf keinen Fall unterkommen, das ist ja menschenunwürdig. Tja, und dann sind die Menschen woanders untergebracht worden und wir Soldaten sind in den Baracken geblieben. So viel zur Fürsorgepflicht und Wertschätzung durch die Bundeswehr.
Ja, und das habe ich halt von mehreren Soldatinnen und Soldaten gehört, aus verschiedenen Standorten, dass deren Unterkünfte 2015 dem Standard für die Unterbringung von Geflüchteten eben nicht genügt hätte. Also es ist kein Einzelfall und das ist auch beim Deutschen Bundeswehrverband bekannt. Das ist so eine Art Soldatengewerkschaft. Und ich habe mal mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Oberstleutnant Marcel Bonert gesprochen, bin auch darauf angesprochen und der hatte so eine Art resigniertes Lächeln auf dem Gesicht, als ich mit ihm darüber geredet habe.
Das ist wirklich etwas, da fühlen die Soldaten sich ja wirklich wahnsinnig zurückgesetzt. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn man einen oder anderen Staatsbürger in Uniform vielleicht mal eine politische Einstellung entsteht, die nicht ganz in der Mitte der Politik liegen, da wo wir es gerne hätten, in der Spannweite der demokratischen Parteien. Denn sowas ist ja etwas, was einfach nicht vermittelbar ist. Was soll dieser Soldat denn zu Hause erzählen? Ja, dass er den Platz gemacht hat für eine Flüchtlingsunterkunft, das dann aber als menschenunwürdig empfunden wurde und dann er dann als Soldat oder sie dann als Soldatin wieder einziehen musste. Es ist etwas, das einfach, ja, ne, das kann man keinem Menschen erzählen.
Also hörbare Fassungslosigkeit da auch beim Bundeswehrverband. Wie sieht es denn generell aus in Sachen Gebäude und Unterkünfte?
Ja, also wir können heute ja nur über Ausschnitte reden. Die Bundeswehr hat ja rund 1500 Liegenschaften über ganz Deutschland verteilt. Das ist zusammen so groß wie das Saarland. Und in diesen Liegenschaften gibt es rund 35.000 Gebäude mit 900.000 Räumen, ja? Also einfach riesengroß. Und deine Frage, wie ist der Zustand? Dazu gibt es immer wieder Antworten im Bericht der Wehrbeauftragten. Und auch im aktuellen Bericht der scheidenden Wehrbeauftragten Eva Högel sind da einige Beispiele aufgeführt. Zum Beispiel in der Südpfalz-Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim. Da gab es Schimmel in Stuben und Sanitärräumen, Wasserschäden, von den Wänden abblätternder Putz war da allgegenwärtig, schreibt sie. Und es hätte da einen Investitionsstau gegeben von 125 Millionen Euro alleine dort. Also es geht um Neubau von Unterkunftsgebäuden, eine Sanierung der Schießbahn und auch eine Sanierung von Material- und Munitionslagern. Und da lag wohl keines dieser Bauvorhaben im Zeitplan. Und die Fertigstellung aller dieser Maßnahmen, damit sei wohl erst in den 2030er Jahren zu rechnen. Also nochmal Beispiel, diese Waffenkammer, ne, die da saniert werden soll, da sollte 2017 eigentlich der Baubeginn sein. Und die Fertigstellung, damit sei wohl erst 2027 zu rechnen. Högel betont halt auch in ihrem Bericht den Zusammenhang von einerseits dieser schlechten Infrastruktur und dann andererseits eben den hohen Abbruchquoten, was das Personal angeht. So haben nämlich von 19.000 neu eingestellten Soldatinnen und Soldaten 2023, von denen hat über ein Viertel die Bundeswehr wieder verlassen.
Julia, was hat die scheidende Wehrbeauftragte denn noch berichtet? Sie hat ihr Amt ja mittlerweile verlassen.
Ja, also da ist ein buntes Potpourri an Problemen da. Ich habe mal drei Beispiele rausgegriffen. Erstens die schludrige Wartung von Elektroanlagen. Da hat berichtet eine Soldatin aus der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Da kam aus ihrer Unterkunft plötzlich Rauch und ein lautes Knistern aus der Steckdose. Nur ein Herausspringen der Sicherung hätte weiteren Schaden verhindert. Dann zweites Beispiel in der Falkenstein-Kaserne in Koblenz. Da gibt es defekte Hallentore. Also, und defekt hört sich jetzt irgendwie so niedlich an, ne? Also so defekt, dass es immer wieder schwerste Verletzungen gegeben hat mit abgetrennten Fingerkuppen. Also wirklich eklig. Ja. Seit 2017 ist da der Austausch dieser Tore gefordert und der soll jetzt nun wohl in diesem Jahr beginnen. Und du schüttelst schon mit dem Kopf. Ich habe noch ein drittes Beispiel, Stefan. Die Anbindung auch von Kasernen an Bus und Bahn. Gerade im ländlichen Raum ist die immer wieder einfach überhaupt nicht vorhanden.
Eines der Probleme, das bei deinen Schilderungen immer wieder auftaucht, sind diese unfassbar langen Bauzeiten. Was sind denn die Gründe dafür eigentlich?
Ja, also mal zwei Aspekte dazu. Der Grund, der sozusagen an der Oberfläche liegt, zu viele Leute reden mit. Es sind einfach unfassbar viele Beteiligte in diesen Bau- und Planungsprozess eingebunden.
Gib uns doch mal einen Überblick, wie das dann abläuft.
Ja, also zum Beispiel beim Thema Unterkünfte. Da kommt also erstmal aus der Bundeswehr so eine Bedarfsmeldung, ne? Also Kaserne XY hat zu wenig Stuben. Und daran beteiligt sind unter anderem der Kasernenkommandant und der Standortälteste. Das ist der, der alle Kasernen eines Standortes managt. Es gibt aber auch noch mehr Stellen in der Bundeswehr, die da zuständig sind. Bei sehr teuren Projekten kann da durchaus auch das Bundesfinanzministerium mit von der Partie sein. Und wenn dann von denen alle sagen, ja, wir brauchen jetzt ein neues Haus mit, sagen wir mal, 109 Stuben, dann geht das Projekt zum Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Dieses Bundesamt hat 7 verschiedene Kompetenzzentren für Baumanagement in Deutschland verteilt. Und das zuständige Kompetenzzentrum, das wiederum erstellt dann einen Planungsauftrag für dieses Haus. Und dieser Auftrag, das Haus zu planen, der geht dann an die jeweilige Landesbauverwaltung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Thema jetzt also von der Bundesebene auf die Landesebene weiter.
Ja, genau richtig. Also die jeweilige Landesbauverwaltung und in jedem der 16 Bundesländer, kann man sich ja auch vorstellen, sind die Abläufe da in Teilen auch nochmal unterschiedlich. Und sagen wir jetzt mal, die hessische Landesbauverwaltung hat jetzt dieses Haus mit 100 Stuben fertig geplant. Dann gibt es übrigens auch erst Klarheit über die Baukosten. Ne, was kostet das überhaupt? Die müssen genehmigt werden. Und Klammer auf, bei Projekten, die mehr als 25 Millionen Euro kosten, da muss auch noch der Haushaltsausschuss des Bundestages zustimmen. Und dann erst dürfen überhaupt irgendwelche Verträge geschlossen werden mit Baufirmen.
Und dann beginnen die Probleme, die auch ja, im zivilen Leben jeden treffen. Nämlich dann muss man Bauunternehmen finden, Materialmangel und Lieferketten bestehen und Fachkräftemangel aushalten. Oh Mann.
Ja, es ist so. Jetzt nochmal zu unserer Recherche hier. Ich wollte mich eigentlich treffen mit einem Planer aus so einer von diesen Landesbauverwaltungen und mal auf so eine Baustelle in so eine Kaserne mit dem gehen, um einfach nochmal besser zu verstehen, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Wir hatten das auch schon alles geplant, sozusagen. Und dann kam die Ansage aus der Behördenleitung, ich solle den gesamten Podcast vor der Sendung zur Freigabe in der Behörde vorlegen, sonst gibt es kein Interview. Tja, da muss ich halt leider sagen, so machen wir das nicht. Wir haben in Deutschland Pressefreiheit, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja, wenn man sich mal umguckt, so weltweit Bestrebungen, Medien zu kontrollieren. Und hier dürfen wir alle sehr wachsam sein, solche Kontrollversuche nicht mitzumachen.
Ja, und um das nochmal klarzumachen, das ist ein Standard, der in China vielleicht oder in Nordkorea üblich sein könnte, aber natürlich nicht in der westlichen Demokratie. Also kein Interview mit einem Planer einer Landesbauverwaltung.
Richtig, kein Interview mit denen. Dafür habe ich aber mit einem Standortältesten der Bundeswehr gesprochen.
Also dem, der, wenn ich das richtig erinnere, ganz am Anfang dieser Kette steht, der die Kasernenkommandanten koordiniert, richtig?
Genau, genau. Und er will anonym bleiben. Auch seine Stimme haben wir nachsprechen lassen und er erlebt das so.
Ich bin an der Priorisierung von Baumaßnahmen beteiligt, zumindest theoretisch. In der Praxis habe ich als Mensch in Uniform kaum etwas zu sagen. Ich bin ganz unten in der Nahrungskette. Trotzdem werde ich immer angeschaut, wenn etwas nicht läuft. Während die planenden Zivilisten gemütlich in ihren Büros sitzen und Kaffee trinken können, stehe ich vor dem Problem, unsere Leute nicht vernünftig unterbringen zu können. Es gab Zeiten, da haben junge Soldaten im Auto geschlafen, weil keine Schlafplätze vorhanden waren. Ich erinnere mich an Kommandeursrunden, bei denen wir alle mit hängenden Schultern saßen. Einige Gebäude sind zu 98% fertiggestellt, aber sie dürfen nicht genutzt werden, weil der Bodenbelag fehlt. Da muss erst ein Nachtrag für die Genehmigung im Haushalt geschrieben werden. Währenddessen laufen die Soldaten täglich an diesen Gebäuden vorbei und hausen in miserablen Unterkünften. Das tut mir in der Seele weh. Am liebsten würde ich die Wand anschreien.
Ja, also du merkst richtig, wie da auch Druck auf dem Kessel ist. Und dieser Offizier, den ich interviewt habe, der sagt, in Sachen Infrastruktur bei der Bundeswehr, da sei die Lage insgesamt ernüchternd.
Es gibt einfach zu viele Instanzen. Verantwortungsdiffusion ist Alltag. Jedes Bundesland legt andere Anforderungen fest, sei es bei Treppenabständen oder Feuerschutz. Unser Ziel ist es eigentlich, Standardgebäude zu errichten. 80 Unterkünfte mit einheitlicher Deckenhöhe, einem Generalauftragnehmer, einem Plan. Aber jeder will es richtig machen. Jeder hat Angst, etwas falsch zu machen. So wird aus jedem Projekt ein Langzeitvorhaben. Wir stehen ständig vor der Wahl. Wollen wir Unterkünfte oder Ausbildungsgebäude bauen? Die Wahrheit ist, wir brauchen beides. Doch im jetzigen System dauert selbst der Bau eines kleinen Gebäudes 7 Jahre. Für ein großes sind es 9 bis 12 und das ist viel zu lange.
Und es klingt so, als hätte Deutschland die jahrzehntelange Friedenszeit vor allem genutzt, um neue Vorschriften zu erfinden. Aber ist das der einzige Grund, die vielen Verantwortlichkeiten, oder sieht der Offizier da noch andere Gründe, warum Infrastrukturprojekte innerhalb der Bundeswehr so lange dauern?
Ja, also das ist interessant. Es gibt tatsächlich noch einen zweiten Aspekt, wie es zu diesen ewig langen Verfahren kommt. Und nach Ansicht des Standortältesten ist das folgende Aspekt.
Das Problem ist systemisch. Wir wollen alles bis ins letzte Detail richtig machen. Aber ich bin der Meinung, wir sollten lieber einfach mal anfangen. Stattdessen herrscht überall Angst. Angst vor dem Bundesrechnungshof, Angst vor Fehlern. Führungskräften wird beigebracht, auf Nummer sicher zu gehen. Niemand will angreifbar sein. Jeder zieht sich auf die sichere Seite zurück und wird zum Herr Kannich aus der Will-nicht-Straße. Und während wir auf die dritte Prüfschleife warten, freut sich der Russe. Dabei ist es doch so, jeder hat Spielräume in den Vorschriften und wenn jemand wirklich will, findet sich auch immer eine Lösung. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind unglaublich leidensfähig, was Unterkünfte betrifft, aber irgendwann ist auch da die Grenze erreicht. Wenn wir weiterhin alles irgendwie möglich machen, wird sich nichts ändern. Wir müssen auch mal Grenzen setzen. Nicht zuletzt, um die Menschen in der Truppe vor dem Ausbrennen zu schützen. Klar, für eine gewisse Zeit könnten wir Wehrpflichtige wieder ausbilden, sie in Zelten unterbringen und improvisieren. Aber irgendwann geht das auf die Substanz und das kann niemand wollen.
Ich denke gerade noch an die Zeitenwendenrede des ehemaligen Bundeskanzlers. So ein bisschen, aber ja. Dieser Standortälteste sagt im Ernst, die Bundeswehrinfrastruktur sei nicht so ausgelegt, dass tausende neue Wehrdienstleistende überhaupt längerfristig ausgebildet werden könnten, ohne dass die Kampfkraft insgesamt leidet. Was sagt denn die Bundeswehr offiziell dazu eigentlich?
Ja, ich habe Antworten bekommen dazu schriftlich von einer Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Und für wie viele potenzielle Rekrutinnen und Rekruten das Amt genau plant, das wollte mir die Sprecherin nicht sagen. Deswegen mal Zahlen zur Orientierung. Wir sprechen ja immer darüber, dass der Verteidigungsminister das sogenannte schwedische Modell umsetzen will. Dort leisten 5% eines Jahrgangs Wehrdienst. Und für Deutschland würde das heißen, rund 40.000 Männer und Frauen, also knapp 30.000 mehr als jetzt.
Also jetzt, damit meinst du den freiwilligen Wehrdienst?
Ja, genau. Also man kann ja immer noch Wehrdienst machen auf freiwilliger Basis. Da gibt es rund 11.000 freiwillige Wehrdienstleistende aktuell. Ja, und nochmal zurück zur Antwort dieses Bundesamtes eben. Wie viele freie Unterkünfte gibt es denn eigentlich derzeit, wollte ich mal wissen, um eben rauszufinden, inwieweit die Infrastruktur tausende neue Rekruten wirklich verkraften könnte. Und da ist die Antwort.
Die Belegung und die Verteilung der Infrastruktur vor Ort, also auch der verfügbaren Unterkünfte, erfolgt eigenständig durch den Nutzer und unterliegt zum Teil täglichen Änderungen. Eine zentrale Zusammenfassung der bundesweit verfügbaren freien Unterkünfte ist daher nicht möglich. In einem ersten Schritt können kurzfristig durch die intensivere Nutzung von Bestandsgebäuden die Kapazitäten erhöht werden. Dies kann insbesondere durch die serielle Schaffung weiterer Unterbringungs- und Ausbildungsinfrastruktur gelingen. Mittel- und langfristig werden auch die Nutzung neuer Liegenschaften sowie die Errichtung von Infrastruktur für Unterbringung, Ausbildung, Übung und Materialbewirtschaftung erforderlich sein.
Also Kapazitäten erhöhen durch intensivere Nutzung von Bestandsgebäuden, das klingt ein bisschen nach dem, was der Standortälteste gesagt hat, dass die Verantwortlichen vor Ort dann alle Abstriche machen müssen, aber das nicht durchhaltefähig ist, weil es an die Substanz geht. Und wenn wir bei den Bestandsgebäuden sind, dass bei denen auch enormer Sanierungsbedarf herrscht, dazu hatten wir ja schon ein paar erschreckende Beispiele, die Ratten und so weiter, leckende Wasserleitungen. Hast du dazu auch Zahlen?
Ja, also die Werbeauftragte schreibt dazu, dass der Gesamtinvestitionsbedarf im Bereich Infrastruktur, dass der bei 67 Milliarden Euro liegt.
Das wäre ja eine Riesensumme.
Das ist auf jeden Fall eine Riesensumme. Und um das mal runterzubrechen, davon werden allein 24 Milliarden Euro für Sanierungen gebraucht. Und das Bundesamt ergänzt in seiner schriftlichen Antwort nochmal, von den 35.000 Gebäuden, die es ja in der Bundeswehr gibt, da bräuchten 8.000 Gebäude erhebliche Sanierungen und 2.200 Gebäude sind so marode, dass sie gar nicht mehr nutzbar sind.
Und was ist die Erklärung des Bundesamtes, warum Bauen bei der Bundeswehr so unfassbar lange dauert?
Ja, also die Sprecherin hat mir geantwortet, dass die reine Bauzeit oft nicht das Problem sei, sondern eher die Planungszeit davor. Und das Bundesamt sagt, der Flaschenhals, der liege bei den Landesbauverwaltungen, weil die Personalmangel hätten. Und es gäbe auch noch ein anderes Problem, das Vergaberecht mit langen Ausschreibungsfristen.
Gut, also einige Probleme sind erkannt worden, höre ich raus, aber jetzt kann das Verteidigungsministerium ja nicht einerseits die Zeitenwende und die Kriegstüchtigkeit ausrufen als Ziel und dann beim Problembewundern stehen bleiben. Was hat sich denn getan in den letzten paar Jahren, also mindestens mal seit 2022, um diese Probleme auch anzugehen?
Also jetzt kommen auch mal ein paar gute Nachrichten. Der Riesentanker Infrastruktur der Bundeswehr, da scheint schon ein Kurswechsel eingeleitet worden zu sein. Es gab zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Fachkonferenz Infrastruktur mit einer Bund-Länder-Projektgruppe. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Bund und Länder gleichermaßen da beteiligt sind. Da wurden 38 Maßnahmen identifiziert, unter anderem die kombinierte Beschaffung von Rüstung und Infrastruktur. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Kampfjet kaufen wollen würde, ja, dann würde mir der Verkäufer vielleicht auch die Halle dafür gleich mitbauen. Und es gab eine Projektrahmenvereinbarung zwischen Verteidigungsministerium und der Bundesimmobilienanstalt. Das ist auch ein Player in diesem verzweigten Infrastrukturdiagramm. Die BIMA, die Abkürzung, gehört zum Finanzministerium und sie besitzt einen Großteil der Immobilien der Bundesrepublik Deutschland. Fast alle dieser Gebäude werden auch vom Staat selber genutzt, zum Beispiel durch die Bundeswehr. Und die BIMA kümmert sich um das Immobilienmanagement.
Stelle ich mir also vor wie so eine riesige Hausverwaltung. Ja,
also wenn wir es ein bisschen vereinfachen, so ungefähr. Ne? Und diese Bundesimmobilienanstalt, BIMA, die soll jetzt, das ist das Ergebnis dieses Gipfels vom vergangenen Jahr, die soll einige Planungsaufgaben von den Landesbauverwaltungen übernehmen, damit die entlastet werden. Außerdem noch ein weiterer Punkt, die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes, die sind überarbeitet worden. Das hört sich jetzt vielleicht auch, könnte ein bisschen langweilig sich anhören, aber wir müssen ja irgendwie auch mal ran, ne, an diese Vorschriften. Und die erlauben jetzt, dass verschiedene Verfahrensschritte parallel durchgeführt werden können und dass es weniger Prüfungsinstanzen gibt. Und wenn wir nochmal auf die Länderebene gucken, da ist es so, Bayern hat da beschlossen, dass die Bundeswehr keine Baugenehmigungen mehr braucht und dass auch der Denkmalschutz zurückgestellt wird.
Also nach so einem richtigen Doppelwumms klingt es noch nicht, aber es tut sich wirklich was, das muss man wohl sagen.
Es tut sich was, ja. Und das sieht man auch an den Zahlen, weil früher hat die Bundeswehr in Sachen Sanierung oft weniger als 1 Milliarde Euro pro Jahr verbaut. Und 2024 wurden rund 1,6 Milliarden Euro verbaut, also schon eine deutliche Steigerung. Und ich habe nochmal gefragt, die Anzahl von neuen Unterkünften beim Bundesamt für Infrastruktur. Und da wurden 2024 3.800 neue Einzelunterkünfte fertiggestellt. Das sind sogar 1.000 mehr als geplant. Dieses Jahr soll es nochmal 4.500 neue Unterkünfte geben. Also es kommt wirklich Bewegung rein. Und das ist auch super wichtig aus zwei Gründen. Erstens, es gibt nämlich das Ü25-Problem, nenne ich es jetzt mal.
Ü25-Problem, das würde mich auch betreffen, wenn ich das richtig verstehe. Alle über 25?
Genau, also alle über 25. Da geht es um Kasernenschlafplätze. Es ist nämlich so, Soldatinnen und Soldaten ist so ein Schlafplatz garantiert, wenn sie unter 25 Jahren sind. Danach kriegen sie nur noch einen, wenn sie einen haben wollen, wenn Kapazitäten da sind. Und die gibt's eben oft nicht. Und dann müssen sich halt Pendler, die nicht in der Nähe wohnen, außerhalb eine Zweitwohnung suchen. Die ist teilweise schwer zu finden, viel teurer als so eine Stube in der Kaserne. Und die Wehrbeauftragte hat geschrieben in ihrem Bericht, dass manche Soldatinnen und Soldaten deswegen sogar die Bundeswehr verlassen, weil sie sich das nicht leisten können. Und ja, der Bundeswehrverband, der fordert, dass jeder Soldat, jede Soldatin, der die tatsächlich in der Kaserne schlafen will, auch ein Bett bekommt, hat mir Oberstleutnant Marcel Bonert erzählt.
Und wenn wir keinen Platz haben, dann müssen wir halt außerhalb von Kasernenanlagen zivile Infrastruktur anbieten. Es muss eben jetzt vor allem schnell gehen. Es kann auch nicht sein, dass die Soldaten sich das selber anbieten müssen, sondern wir müssen diese Dienstleistungen als Bundeswehr, diese Dienstleistungen für unsere Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stellen. Das ist ja das Mindeste, was wir erwarten können, wenn sie dann teilweise schon von Nord nach Süd und West nach Ost ja einmal durch die komplette Republik jedes Wochenende verlegen oder jedes zweite, dass sie dann zumindest dort, wo sie stationiert sind, auch eine Unterkunft haben.
Und Eva Högel ergänzt, es könnten zum Beispiel auch wieder vermehrt Doppelstockbetten eingeführt werden, um die Unterbringungskapazitäten ohne großen Aufwand schnell zu erhöhen.
Also es wäre jetzt schon mal gut, wenn man mehr Unterkünfte hätte, egal was mit der Wehrpflicht passiert, damit die Bundeswehr attraktiver wird für Pendler, die einen Kasernenplatz haben wollen. Das ist der erste Grund. Du hast aber noch einen zweiten Grund eben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, angesprochen, warum es so gut ist, dass das Tempo in Sachen Infrastruktur jetzt endlich angezogen ist. Was ist der zweite Grund?
Der zweite Grund, das ist dieser Aspekt Drehscheibe Deutschland.
Was ist Drehscheibe Deutschland? Ach, das ist das Szenario, wenn es wirklich einen Krieg in Osteuropa geben sollte, dass dann Zehntausende verbündete Soldatinnen und Soldaten auch durch Deutschland an die Front fahren und dann hier zeitweise versorgt werden müssen, ja?
Genau. Und das wird jetzt auch schon geprüft, an welchen Rast- und Sammelplätzen in Bundeswehrliegenschaften könnte das eigentlich gehen. Und zwar durch das Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr. Das hat dessen Präsident Roland Börger kürzlich bei einem Vortrag gesagt. Und dafür sollen eben Angehörige seiner Behörde auch an Bundeswehrübungen teilnehmen und sogar auch eigene Übungen konzipieren. Und da siehst du auch schon mal, das wird auch einiges an Personal binden.
Okay, also wir haben gesprochen über den Zustand der Infrastruktur, wo Bedarf ist und was schon passiert ist. Welche konkreten Punkte stehen denn noch aus? Gib uns zum Schluss doch nochmal einen Ausblick.
Ja, dazu auch zwei Aspekte. Erstens nochmal einen Punkt aus dem Bericht der Wehrbeauftragten. Sie kritisiert das sogenannte Betreiber-Nutzer-Modell. Das bedeutet, dass für den Betrieb der Gebäude zuständig ist das Bundesamt für Infrastruktur. Die haben sogenannte Bundeswehr-Dienstleistungszentren. Und die machen so eine Art, sag ich mal, Hausmeister-Service unter anderem. Und die Nutzer der Gebäude, die haben eben laut Högel kaum Einflussmöglichkeiten, erkannte Mängel einfach rasch selber zu beseitigen. Und da hat sie das Beispiel gebracht, auch wieder Universität der Bundeswehr in Hamburg. Da wurden Fitnesscontainer aufgestellt. Es fehlte allerdings die richtige Beleuchtung. Das zuständige Bundeswehr-Dienstleistungszentrum konnte wegen personeller Überlastung nicht helfen. Und gleichzeitig durfte die Universität selbst auch die neuen Lampen nicht installieren, obwohl es dort eine Werkstatt gibt mit 200 qualifizierten Personen.
Halleluja. Klingt mehr nach Amtsschimmel als nach Armee, ehrlich gesagt. Also, dass es da keine pragmatischen Lösungen gibt, das kann ich schon nachvollziehen, dass das enorm frustrierend sein muss. Also das Betreiber-Nutzer-Modell überarbeiten ist Punkt 1. Was ist Punkt 2?
Ja, das ist ein Punkt, der nicht jedem gefällt. Und zwar das Thema ressourcenschonendes Bauen. Und wie das im Zusammenhang steht mit Kriegstüchtigkeit, das hat Verteidigungsminister Pistorius im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Bundeswehr mal zusammengefasst.
Das Fördern nachhaltiger Entwicklung steht in direkter Verbindung mit unserem Auftrag und Handeln, verteidigungsbereite Streitkräfte für Deutschland, Europa und unsere internationalen Partner zukunftsfähig aufzustellen. Beides kann nicht getrennt voneinander gesehen werden. Im Gegenteil, nachhaltiges Handeln stärkt die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr, sei es beispielsweise beim Bauen oder Sanieren von Gebäuden, der dienstlichen Mobilität, dem Umweltschutz auf Übungsplätzen oder dem Gesundheits- und Verpflegungsangebot unseres Personals.
Und ressourcenschonendes Bauen, das sind dann eben so Sachen wie Gebäude dämmen, Wärmepumpen einbauen, Solarpaneele nutzen. Und das sind natürlich alles Sachen, die Zeit und Geld kosten.
Und wie passt das zusammen mit dem Ziel, eben besonders jetzt, besonders schnell vorankommen zu wollen?
Ja, darüber habe ich mal gesprochen mit Stefan Bayer. Er ist Militärökonom und Professor an schon mehrmals besagter Hamburger Bundeswehr-Universität. Und er kennt diese Kritik auch.
Diese Kritik höre ich sehr häufig, dass da der grüne Spinner Bayer wieder unterwegs ist, der uns irgendwelche komischen Dinge erzählt mit Sachen, die uns eigentlich gar nicht interessiert. wir sind doch schon grün, ist ein Standardspruch, den ich sehr häufig zu hören bekomme. Mir geht es nicht darum, dass die Bundeswehr grün wird. Mir geht es darum, dass erkennbar ist, dass fossile Brennstoffe immer knapper werden, dass sie sowas wie ein strategisches Erpressungspotenzial bieten für diejenigen, die über viele dieser fossilen Brennstoffe verfügen. Putin ist ein Paradebeispiel dafür. Und wenn das dann so ist, dass wir erpressbar sind, dann sind wir in unseren autonomen Entscheidungen politischer Art nicht mehr selbstbestimmt. Wir sind abhängig von anderen. Und wenn die anderen andere Interessen haben als wir, dann haben wir ein klassisches langfristiges Problem, was auch hier zum Tragen kommt. Also wir können heute auf den grünen Ausbau der Bundeswehr verzichten, bleiben aber dann weiterhin abhängig von fossilen Brennstoffen.
Also einerseits strategische außenpolitische Überlegungen, Stichwort Nord Stream 2. Und dann hat Bayer noch finanzielle wirtschaftliche Argumente, denn solche Bundeswehrkasernen, die werden teilweise über 100 Jahre genutzt.
Deswegen plädiere ich da sehr häufig dafür, dass es eigentlich klug wäre, dass man auch den Reinvestitionsbedarf, also den Abschreibungsbedarf bei solchen Maßnahmen berücksichtigen müsste und wir eher nicht über die kameralistische Jetzt-Ausgabenrechnung sprechen sollten, sondern über so ein kluges Lifecycle-Kostenmanagement, also die Lebenszykluskosten stärker berücksichtigen müssen. Was sind denn eigentlich die Kosten des Systems über die gesamte Lebenszeit? Und da lassen sich dann auch nachhaltige Lösungen viel einfacher umsetzen. Dazu bedarf es allerdings einer Veränderung auch unseres Ausschreibungsverfahrens und vor allem einer Veränderung unseres Mindsets.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Punkt, es bringt wirtschaftlich gar nichts, wenn wir jetzt irgendwo 100.000 Euro sparen und dafür später 1 Million für Sanierungen ausgeben. Richtig? Was man billig macht, muss man mehrfach machen.
Ja, also fiktive Zahlen jetzt, ne, aber so ungefähr. Und diese Gebäude, wenn man die dann später, also nach 20 Jahren, sich wieder sanieren müsste, weil man dann doch eine Wärmepumpe einbaut, während dieser Sanierungszeit stehen die ja dann unter Umständen auch nicht mehr zur Verfügung für Wohnen. Und letzter Aspekt nochmal von Bayer in Sachen Geld. Er weist auch auf die Energiebilanz der Bundeswehr hin in den letzten Jahren. Die kann man auch in diesem Nachhaltigkeitsbericht nachlesen. Den Link dazu, den findet ihr auch in unseren Shownotes. Und da steht, dass der Gesamtenergieverbrauch, also Strom und Heizen, dass bei dem der Anteil erneuerbarer Energien 2023 bei rund einem Viertel lag, lag er aber 2019 auch schon.
Das heißt, es gibt überhaupt keinen Aufwärtstrend.
Genau. Und Bayer sagt eben, was das für eine Verschwendung ist.
Ich weiß aus so internen Untersuchungen, dass das Flächenpotenzial auf Bundeswehrdächern enorm ist. Und die photovoltaische Erzeugung von Strom ist dort möglicherweise eine fantastische Idee, mehrere, vielleicht sogar alle Kohlekraftwerke in der Bundesrepublik zu ersetzen. Wir könnten was verkaufen. Die Bundeswehr könnte ja erwirken, dass die Verkaufserlöse in der Bundeswehr blieben. Und mit diesem Verkaufserlös könnten ja dann auch neue militärische Systeme generiert werden.
Ja, und das alles, das zeigt halt nochmal, wie groß einfach die Aufgabe ist, vor der die Bundeswehr da steht. Man braucht einerseits schnelle Ergebnisse und man darf halt auch nicht den Fehler machen, eventuell in 5 Jahren kriegstüchtig zu sein, in 10 Jahren dann aber nicht mehr, weil heute kurzsichtig geplant wurde.
Also, die Dimension und die Bedeutung der Aufgabe ist klar geworden. Es ist ein Riesenthema und deswegen gut, dass wir es heute in unserem Schwerpunkt mal genauer unter die Lupe genommen haben. Vielen Dank, Julia, für deine Recherchen.
Sehr gerne.
Vielen Dank an euch beide, Julia und Stefan. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und am Ende wollen wir euch noch den Podcast von Ingo Zamperoni und seiner Frau Jiffer Bourguignon empfehlen, Amerika, wir müssen reden. Erscheint alle 2 Wochen und wer die neue Folge hört, der versteht danach besser, was Donald Trump, Elon Musk und vor allem der Strippenzieher aus dem Silicon Valley, Peter Thiel, mit den USA vorhaben.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und in unserer neuen Folge reden meine Frau Jiffer und ich über die aktuellen Entwicklungen in Los Angeles, die Ausschreitungen dort und was der Einsatz der Nationalgarde bedeutet. Außerdem analysieren wir den öffentlichen Streit zwischen Präsident Donald Trump und Elon Musk und wir in den USA, sogar den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz überlagert hat. Und wir schauen darauf, wer eigentlich der noch viel einflussreichere und prägendere Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley als Elon Musk ist und was er mit dem Land und der Welt so vorhat. Hört doch mal rein.